Wir können wohl nicht zählen, wie viele Könige, wie viele Kaiser und Kanzler, Präsidenten und Anführer von Ländern es auf dieser Erde schon gegeben hat. Stellt euch mal vor, in all den vielen verschiedenen Ländern und Kulturen, was es alles schon an Herrscher gegeben hat. Der erste Mensch, von dem wir lesen, dass er ein Königreich hatte, war Nimrod, der Jäger, ein Gewaltiger auf der Erde. Er baute die großen Städte Babel, von der wir gerade gelesen hatten, und Akkad und Ninive, die Hauptstadt der Assyrer, und noch einige andere große Städte. Von Nimrod, dem Gewaltigen, bis hin zu den Kanzlern und Präsidenten dieser Tage. Jedes Mal, wenn ein neuer Herrscher an die Macht kommt, da geht es mit einer großen Frage einher. Wie wird er seine Macht gebrauchen? Was wird seine Führung ausmachen? Wie wird er sein Amt ausführen? In Michas Zeit, der Prophet Micha, er lebte 700 Jahre vor Christus, war es damals nicht anders als heute. In Juda haben sie seit den Tagen Davids und Salomos viele Könige kommen und gehen gesehen. Einige waren recht gut, andere sehr böse und manche irgendwo so dazwischen. Und bei jedem König, bei jedem neuen König gab es aber die Hoffnung, wird er das Reich wieder so regieren wie einst David? Aber Micha zeigt seinen Zeitgenossen eine sehr düstere Zukunft auf. Die Könige Judas werden fallen und versagen, genauso wie die Könige des Nordreiches Israel versagt haben. Gott wird richten, was dann auch in der Zeit Jeremias eintraf. Denn die Könige waren böse. Das war der Grund. Die Könige waren böse, aber nicht nur die Könige, auch das Volk und auch ihre Priester und Richter. Sie sind alle böse und verdorben gewesen und haben auf falsche Dinge ihre Hoffnung gesetzt. Haben vertraut auf ihre eigene Kraft, auf ihre eigene Weisheit. Und Micha, er kündigt an, die Feinde werden überwinden. Und es wird niemand da sein, der sie retten kann. Kein König, der befreit, kein Fürst, der sein Volk beschützt. Die feindlichen Armeen werden erobern und zerstören, unaufhaltsam. Und das ist Gottes Gericht. Das kündigt schon Micha an, 700 Jahre vor Christus. Und auch über 100 Jahre vor dieser Zerstörung Jerusalems. Aber Micha, er sieht noch weiter voraus. Nicht nur die nächsten 100 Jahre und den zunehmenden Verfall bis hin zur Zerstörung, sondern er schaut auch auf eine Geburt 700 Jahre später. Wir haben letzten Sonntag davon gehört, ein neuer Herrscher wird in Bethlehem geboren, so ähnlich wie einst David. Aber dieser Herrscher wird mehr sein als David. Er wird mit Gott verbunden sein, wie kein anderer Mensch. Seine Ursprünge reichen bis in die ewige Vergangenheit zurück. Das wird der Retter sein, der Messias, der Heiland und Erlöser der Sein. Und nachdem wir uns letzte Woche angeschaut haben, was das für ein Herrscher ist aus Bethlehem, wollen wir nun weiter im Text betrachten, wie seine Herrschaft aussieht. Und deswegen ist dieser Predigttext überschrieben mit die Herrschaft Christi. Und hier lesen wir Micha Kapitel 5, die ersten 5 Verse. Micha Kapitel 5, Micha gehört zu den kleinen Propheten nach Jona. Micha Kapitel 5, Abvers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Darum wird er sie dahingeben, bis zur Zeit, da eine Gebärende geboren hat und der Rest seiner Brüder zu den Söhnen Israels zurückkehrt. Und er wird auftreten und seine Herde weiden in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden in Sicherheit wohnen. Ja, jetzt wird er groß sein, bis an die Enden der Erde. Und dieser wird Friede sein. Wenn Assur in sein Land kommt und wenn er in unsere Paläste tritt, dann werden wir 7 Hirten dagegen aufstellen und 8 Menschen Fürsten, und sie werden das Land Assur mit dem Schwert weiden und das Land Nimrods in seinen Toren. Und er wird uns von Assur retten, wenn es in unser Land kommt und wenn es in unser Gebiet tritt. In diesem Text wollen wir uns heute 5 Punkte anschauen, mit denen uns die Herrschaft Christi hier vom Propheten Micha vorausgesagt wird. Zum einen die Weise der Herrschaft. Das heißt hier, und er wird auftreten und seine Herde weiden in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Jesus Christus, er ist dieser Herrscher, geboren in Bethlehem, wir erinnern uns in diesen Tagen daran. Und er wird aber nicht nur in einem Stall geboren, in eine Krippe gelegt, in Windeln gewickelt, sondern Micha, er geht weiter und er sagt, er wird fest auftreten. In Kraft und in Hoheit. Aber nicht wie Nimrod, der gewaltige Jäger. Sondern er wird auftreten wie ein Hirte, der sich um seine Herde kümmert und um ihr Wohl bedacht ist. Wir lesen hier, dass er weiden wird in der Kraft. Hier ist dieses Hirtenbild. Er versorgt seine Herde in der Kraft und in der Hoheit Gottes. Er tritt auf in der Kraft des Herrn, in der Kraft des lebendigen Gottes. Jesus, er kommt nicht nur von Gott her, er ist nicht nur ein Gesandter von Gott, er ist Gott selbst. Und er tritt auf in der Kraft Gottes, die nicht nur stark ist, sondern vollkommen gerecht. Heilig und gut und ganz dem Wesen Gottes entspricht. Seine Kraft ist darum kontrolliert. Sie artet nicht aus. Sie ist nicht einfach im Affekt. Sie ist nicht übermütig. Sondern Jesus, er hat eine Kraft, die bestimmt ist von Liebe, von Opferbereitschaft. In Matthäus 20, Vers 25, da erklärt Jesus seinen Jüngern dieses Prinzip, das er selbst als Herrscher vorlebt. Denn er sagt zu seinen Jüngern, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die großen Gewalt gegen sie üben. Unter euch wird es nicht so sein. Sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. So wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ja, Jesus hat sein Reich aufgerichtet in Kraft, aber nicht in der Kraft dieser Welt. Er ist gekommen in der Kraft Gottes, der sich selbst hingibt als Lösegeld für Sünder. Und er ist gekommen in der Kraft des guten Hirten. Und er sagt selbst, ich habe Macht, mein Leben hinzugeben. Und ich habe Macht, es wieder an mich zu nehmen. Und das Ganze zum Wohl seiner Herde. Zum Wohl für die, die er erlöst hat, die er versorgt, die er weidet. Es ist die Kraft der Liebe, nicht allein der Gewalt, mit der Jesus sein Reich aufrichtet. Und es ist auch nicht die Hoheit dieser Welt, in der er sein Reich regiert. Es ist die Hoheit des Namens des Herrn, schreibt Micha. Und Jesus sagt in Lukas 16 einen interessanten Satz. Gott kennt eure Herzen, denn was unter den Menschen hoch ist, ist ein Greuel vor Gott. Die meisten Menschen also, denen in dieser Welt viele zujubeln, die populär sind, die hoch geachtet werden, die sind nicht hoch geachtet bei Gott. Sondern Gott sieht ihr Herz an, sagt Jesus. Und er sagt, bah, grauenhaft, ein Greuel, abscheulich. Das, was hoch ist bei den Menschen, was hoch geachtet ist bei den Menschen, ist abscheulich vor Gott. Aber nicht so bei Jesus. Er tritt auf in der Hoheit des Namens des Herrn. Als er sein Reich auf dieser Erde aufrichtete, da war es in totaler Niedrigkeit, in totaler Armut, in totaler Schwachheit. Er hatte nicht mal einen festen Schlafplatz, geschweige denn einen Palast, eine Kutsche, er hatte keinen Thron, keine Krone, keine Armee. Alles, was wir unter Hoheit verstehen würden, vor dem man sich verbeugt oder wo man staunend und neidisch drauf schaut und sagt, oh, was für eine Pracht, was für ein Glanz, was für eine Hoheit auf dieser Welt. All das fehlte Jesus. Aber nicht die Hoheit Gottes. Die fehlte ihm nicht. Die Hoheit Gottes besteht darin, dass das alles, was Jesus getan hat, wohlgefällig war vor Gott. Es war ehrenhaft vor Gott. Es drückte etwas aus von dem, wer Gott ist. Und die Tatsache, dass Jesus bereit war, demütig und gering zu werden in den Augen der Menschen und sogar verspottet und verachtet und hingerichtet wurde in einem grausamen Tod, es führte dazu, dass Gott ihm einen Namen gegeben hat, hoch über alle Namen. Eine Herrlichkeit gegeben hat, hoch über alle Herrlichkeit dieser Welt. Jesus hat Gott verherrlicht und der Vater hat Jesus verherrlicht mit der Auferstehung und der Himmelfahrt. Und wir werden seine Herrlichkeit sehen, wenn er wiederkommt. Aber Micha, er sagt schon, Jesus weidet seine Herde in dieser Kraft und in der Hoheit Gottes. Und das ist so anders als die Kraft und die Hoheit dieser Welt. Er ist gekommen, er ist fest aufgetreten, um zu weiden, um den Gläubigen das zu geben, was sie brauchen. Er ist gekommen, um sie mit dem zu versorgen, was wir so bitter nötig haben. Vergebung für unsere Sünden. Kein König dieser Welt, mit wie viel Geld auch immer, kann dir Vergebung erkaufen. Keine einzige Sünde kann dir genommen werden. Wie viele Hilfspakete auch geschürt werden. Aber Gott, er hat Christus eine Herrschaft gegeben und er hat Macht, mit Gott zu versöhnen und Gerechtigkeit zu schenken und Wahrheit zu bezeugen und Gnade zu geben. Gnade. Dass wir ohne eigenen Verdienst gerecht gesprochen werden sollen und versöhnt werden und Frieden haben mit unserem Gott. Und seine Kraft und seine Hoheit bestehen darin, dass er dient und dass er versorgt, dass er vorangeht und führt als Gottmensch. Ihm hat der Vater alles unterstellt, alles ihm gegeben. Und er nahm Knechtsgestalt an. Er kam eben gerade nicht wie die Herrscher dieser Welt. Er wurde zum guten Hirten, der seine Herde nicht ausnutzt oder verwahrlost, sondern versorgt und ihr in Liebe dient, nach dem guten Willen Gottes. Zum Ende dieses Jahres frage dich doch, ist Jesus dein König? Dieser König, der so anders ist als die Könige dieser Welt. Gehörst du zu denen, die sich nähren und gesättigt werden und geführt werden durch sein Wort, die Bibel? Und durch seinen Geist, durch den wir die Stimme unseres guten Hirtens in der Bibel hören und ihm folgen lernen. Dieser König ist ein König, der in der Kraft und in der Hoheit Gottes die Gläubigen wunderbar führt. Kennst du ihn? Ist er dein König? War er dein König in diesem Jahr? Wird er dein König bleiben, in dem, das da kommt? Glückselig, die ihn kennen und zu seiner Herde gehören. Denn er weidet seine Herde in der Kraft und in der Hoheit Gottes. Und ein zweites Kennzeichen, das wir hier sehen, die Gemeinschaft unter der Herrschaft. Hier haben wir gelesen, bis zu der Zeit, da eine Gebärende geboren hat, hier ist von Maria die Rede, wo Jesus Mensch wird, und der Rest seiner Brüder zu den Söhnen Israels zurückkehrt. Unter dieser Herrschaft von Jesus finden wir eine einzigartige Gemeinschaft seines Volkes. Eine gemeinsame Verbindung, ein gemeinsames Anliegen, ein gemeinsamer Glaube, eine gemeinsame Familie. Und vieles, was uns vorher trennte, das ist nicht mehr bedeutend, es trennt uns nicht mehr. König Jesus hat aus den gläubigen Juden und den Gläubigen aus anderen Ländern ein neues, einheitliches, geistliches Volk geschaffen. In ihm, in Jesus, sind wir eins, schreiben die Apostel. Zur Zeit Michas war das Volk Israel von selbst unwiderruflich getrennt. Viele Stämme des Nordreichs wurden mehr oder weniger aufgelöst durch die Eroberung der Assyrer, verstreut in alle möglichen Gebiete. Aber Jesus, er führt den Rest seiner Brüder zu den Söhnen Israels zurück, schreibt Micha. Er schafft ein neues Israel, das Israel Gottes, in denen Christen aus jüdischer Abstammung mit Christen aus heidnischer Abstammung gemeinsam ein Volk sind. In der Predigtreihe durch Jakobus, die wir gerade haben, da hatten wir uns angeschaut, dass Jakobus die christlichen Gemeinden die 12 Stämme der Zerstreuung nennt. Um darauf hinzuweisen, sie sind dieses Volk, von denen die Propheten sprachen, dass der Messias, der Christus, sie vereinen wird. Der Apostel Johannes, er erklärt in Johannes 11, 52, dass Jesus die zerstreuten Kinder Gottes in eins versammelt. In eins, ein Volk, eine Herde, brüderlich vereint. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, schreibt Paulus in Ephesern. Eine Gemeinschaft der Gläubigen in Christus. Solch eine Gemeinschaft besteht unter dieser Herrschaft. Es gibt nicht verschiedene Nationen, die Christus gehören, oder verschiedene Gruppen, die er regiert, sondern es gibt die eine Gemeinde der Erlösten, die eine Schar der Gläubigen, die verdorbene, unnütze Sünder waren und allein durch das Blut Jesu, ihres Königs, das Anrecht bekommen haben, Kinder Gottes zu heißen, teilzuhaben an der Familie Gottes, an dieser Gemeinschaft. Wir haben am Büchertisch ein wunderbares Buch, es heißt Auserwählt und eins gemacht von Tim Kelly. Und er führt hervorragend aus, wie all die Stellen über die Auserwählung in den neutestamentlichen Briefen der Apostel immer dazu dienen, die Einheit zu bestärken, nicht als Streitthema aufzuführen, sondern um zu zeigen, durch die Lehre der Gnade wird der Mensch gedemütigt. Wir haben eigentlich nichts mehr, wofür wir uns rühmen können. Nicht unsere Leistung, nicht unsere Abstammung, nicht unsere Entscheidungen, sondern Gottes Gnade, sie bringt uns zusammen. Und darum kann sich niemand rühmen. Es ist Gottes gnädige Auserwählung. Und darum brauchen wir uns auch nicht der eine über den anderen erheben, sondern wir können zusammenkommen als ein Volk unter Christus, unseren König, der allein uns befreit hat und dem allein alle Ehre dafür gebührt. Die Herrschaft Jesu führt uns zurück zum Bruder, wie Michael es hier schreibt. Da, wo Christus unser Leben regiert, da sind wir auch immer mehr verbunden mit denen, die auch zum Herrn gehören. Die Herrschaft Christi, sie bringt sein Volk zusammen. Nun, nicht durch ökumenische, institutionelle Bemühungen. Da habe ich so meine Zweifel dran. Aber Christi Herrschaft bringt die Herzen zusammen. Er führt zu echter Gemeinschaft, nicht gegenseitigen Statements, sondern geistlicher Gemeinschaft. Da, wo Brüder zusammenkommen können. Da, wo Geschwister Gemeinschaft erleben können, wo sie gemeinsam den Herrn anbeten können. In dieser Zeit, am Ende des Jahres, wo Gemeinschaft immer schwieriger geworden ist, wo manche Formen der Gemeinschaft nur schwer umzusetzen sind und die Gefahr der Entfremdung und der inneren Trennung so bedrohlich ist, lasst uns miteinander bezeugen, dass Christus dennoch herrscht und wir zusammengehören, herzlich verbunden. Eins in Christus. Und ich freue mich besonders über so manche Gesichter, die ich heute sehe, dass wir das bezeugen dürfen. Wir sind eins im Herrn. Und wenn auch manches uns trennt in dieser Zeit, so haben wir doch einen Herrn und gehören zu einer Herde. Drittens. Das Gebiet von der Herrschaft. Wir lesen, ja, jetzt wird er groß sein bis an die Enden der Erde. In den Jahrtausenden der Weltgeschichte gab es so einige Versuche, nicht nur ein Königreich zu festigen, sondern zur Weltherrschaft zu gelangen. Das kam in allen Zeiten irgendwie den Menschen in den Sinn, ach, so eine Weltherrschaft, das wäre doch was Feines. Das wünsche ich mir für das nächste Jahr. Das haben die Babylonier versucht und die Griechen unter Alexander dem Großen und die Römer und die Türken und die Mongolen und die Franzosen und die Engländer und die Deutschen und noch so einige andere Völker. Bei allen gab es Zeiten, bei all diesen Völkern, da gab es Zeiten, wo man dachte, wer soll sie jemals aufhalten? Sie sind solch eine Übermacht. Wer kann sich ihnen je entgegenstellen? Sie sind so stark, so unbezwingbar. Nichts und niemand kann ihnen wehren. Aber alle diese Reiche, die einst besonders groß waren, die einst dieses Ziel verfolgten, eine Weltherrschaft aufzurichten, sie haben alle eine Sache gemeinsam. Wisst ihr was? Sie sind alle gefallen. Sie sind alle gefallen. Sie sind zum Teil untergegangen oder haben zumindest ihre große Macht eingebüßt und mussten sich wieder einreihen auf dieselbe Stufe wie die Nachbarländer. Aber bei dem Reich Jesu Christi, da dachte man von Anfang an, wie sollte dieses Reich je bestehen? Da ist doch gar keine Kraft. Da ist doch gar keine Macht. Oder da reicht schon ein kleiner Aufwand und sie sind dahin. So schwach, so unbedeutend, so machtlos die Gemeinde Jesu Christi. Das Reich Gottes in dieser Welt. In einem Nu, und es wird vergangen sein, spotteten die Nationen. Aber dieses Reich Jesu Christi, es hat Bestand. Und nicht nur das, es hat sich ausgebreitet. Nicht durch militärische Macht, auch wenn einige dachten, sie könnten so dem Reich Gottes verhelfen und haben ihm mehr geschadet als genützt. Aber das Reich Jesu, es hat sich dennoch ausgebreitet. Und zwar in aller Welt. Jesus sagte vor Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und darum kämpften auch seine Jünger nicht mit weltlichen Mitteln nach dem Gebot Jesu. Das Reich Christi ist ein geistliches Reich. Es beginnt in den Herzen der Menschen. Es verändert ihre Einstellung und ihre Gesinnung. Es schafft neues Leben unter der Herrschaft Jesu, einen neuen Willen. Aber dieses geistliche Reich, das wesenhaft geistlich ist und nicht von dieser Welt, es ist dennoch in dieser Welt. Und nach der Auferstehung Jesu, da verkündete er, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Oh, wie hätte der römische Kaiser gelacht, wenn er das gehört hätte. Und was hätten die germanischen Häuptlinge gehöhnt, wenn sie es vernommen hätten in diesen Tagen? Dieser König, der am Kreuz starb, der soll sein Reich ausbreiten, der soll über den Limes hinwegkommen, der soll über das römische Reich hinaus regieren. Und heute? Wir sind hier als Gemeinde, als Teil des Reiches Christi. Und überall, auf allen Kontinenten, in allen Ländern, auf allen Sprachen, wo das Evangelium Christi verkündet wird, da gibt es Menschen, die Christus erwählt hat, dass sie zu ihm gehören sollen und zu seinem Reich gehören. Das Reich Christi ist ein geistliches Reich, das die ganze Welt bis an die Enden erreicht hat. Nicht durch die Kraft des Schwertes, sondern durch die Kraft des Wortes und durch die Kraft des Geistes. Und dieses Reich, so schwach und unscheinbar, es ist das einzige Reich in der Weltgeschichte, das nicht besiegt wurde. Seit Jahrtausenden. Das nicht untergegangen ist. So wie Jesus es verkündet hat. Die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Und wie viele Söhne der Hölle haben es versucht. Wie viele. Doch überall da, wo der Name des Herrn angerufen wird, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, wird Christus gelobt von seinem Volk. Das Reich Christi ist ausgebreitet auf der ganzen Erde. Und an einem festgesetzten Tag wird Jesus wiederkommen und alle Gottlosen richten und sein Himmelreich in sichtbarer Herrlichkeit auf die Erde führen. Vielleicht fühlst du dich am Ende dieses Jahres schwach und gering. Vielleicht fühlst du dich einsam. Vielleicht fühlst du dich verlassen. Die Reiche dieser Welt, sie wirken so viel mächtiger, so viel ausgebreiteter. Die Schar der Gläubigen sind so wenige. Aber Gott baut sein Reich weiter auf. Und alle Könige und Fürsten werden sich beugen müssen vor diesem König aller Könige und Herren aller Herren. Und alle ihre Zungen werden bekennen müssen, Christus ist Herr. Denn sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft reicht über die ganze Erde und darüber hinaus. Darum fasse Mut. Sei dem Herrn treu. Fürchte dich nicht vor dem, was die Menschen tun. Mögen sie auch um Macht und Einfluss, um Gebiete und Völker streiten und kämpfen. Des Herrn ist die Erde und was sie erfüllt. Sein ist der Sieg und es gibt keinen Quadratzentimeter, der nicht Christus gehört auf dieser Erde. Darum können wir und sollen wir ihm auch dienen, in jedem Land. Und ihn anbeten an jedem Ort und seine Hilfe und Gegenwart erfahren überall. Darum wollen wir ihn auch preisen, bis an die Enden der Erde und seinen Namen verkünden in allen Sprachen, in allen Ländern, unter allen Nationen. Und viertens, der Friede in der Herrschaft. Hier heißt es, und sie werden in Sicherheit wohnen. Ja, jetzt wird er groß sein, bis an die Enden der Erde und dieser wird Friede sein. Dieser wird Friede sein. Das ist eine seltsame Aussage, oder nicht? Micha, er schreibt nicht, dieser wird Frieden bringen oder dieser wird Frieden fördern, sondern dieser wird Friede sein. Wir können es zum einen so verstehen, dass dieser König kein Kriegstreiber ist. Keiner, dem es nur um Eroberungen und Machtbeweisen geht, die er mit Gewalt und Provokation durchsetzt. Nein, dieser König ist friedfertig, friedevoll und darum natürlich auch seine Herrschaft auf Frieden ausgelegt. Er ist friedlich. Letztendlich kann ein Land nur Wohlstand genießen, wenn es Frieden hat. Reichtümer können im Krieg erobert werden, aber sie werden im Frieden genossen. Aber Jesus, er ist nicht nur friedfertig. Er ist selbst Friede. Und das sagt noch mehr aus als eine Beschreibung seines Charakters. Es sagt etwas aus über die Ausführung in seiner Position als König. Ein König, er vertritt sein ganzes Volk. Die Entscheidungen eines Königs, das, was er tut, die Verträge oder Bündnisse, die er aushandelt, sie haben nicht nur eine persönliche Konsequenz, sie betreffen ihn nicht nur als Privatperson, sondern sie betreffen das ganze Land, das er repräsentiert. Sowohl zum Guten als auch zum Schlechten. Jesus, er führt seine Herrschaft als König aus, indem er selbst der Initiator und der Garant des Friedens wird. Er schafft und erhält Frieden zum Wohl und zum Segen der Seinen. Paulus, er schreibt in Epheser 2, Vers 13, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden, denn er ist unser Friede. Ganz ähnliche Bezeichnung. Er ist unser Friede. Jesus schafft Frieden mit Gott. von dem wir alle einst fern und getrennt waren durch unsere Sünden, wo wir kein Zugangsrecht hatten. Wir waren Feinde Gottes, schreibt die Bibel. Aber Christus ist unser Friede. Versöhnung mit dem lebendigen Gott, der uns geschaffen hat. Und außerdem waren wir durch die Sünde auch Feinde untereinander. Wir waren auch untereinander nicht friedlich. In Titus 3, Vers 3, da schreibt Paulus, denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Aber durch unseren König, Jesus, haben wir Frieden mit Gott, sein Opfer gilt uns zur Gerechtigkeit und wir haben Frieden miteinander. Es herrscht kein Bürgerkrieg im Reich Christi, wo jeder sich selbst behaupten muss, sondern Jesus ist der gute König und er gibt uns seinen Frieden. Das heißt, wir müssen uns nicht fürchten, dass der eine mehr bekommt als wir oder wir übersehen werden, wenn wir uns nicht behaupten, wenn wir uns nicht durchsetzen, sondern der Gott des Friedens ist mit uns. Und alle Streitsucht und Konkurrenzdenken und Machtbestreben und Zankrede hat keinen Platz im Reich Christi. Dieser ist Friede. Durch den Frieden mit Gott haben wir unser Lebensziel aus Gnade geschenkt bekommen. Und wir müssen nicht länger darum kämpfen. Und durch den Frieden Christi haben wir Liebe zu Gott und auch Liebe zum Nächsten erhalten. Sodass wir uns nicht gegeneinander erheben müssen, sondern vielmehr einer dem anderen in Demut dienen kann. Ein Wesensmerkmal des Reiches Christi ist Friede. Friede mit Gott und Friede untereinander. Und so fragen wir uns am Ende dieses Jahres, ist unser Leben von diesem Frieden geprägt? Das Reich Christi ist ein Friedensreich. Wenn du ständig mit Gott haderst oder mit anderen Gläubigen im Streit bist, dann prüfe, wo der Friede Christi in deinem Leben geblieben ist. Und suche danach, ein Friedensstifter zu sein, was ein Kennzeichen der Bürger seines Reiches ist. Komm zur Ruhe durch die Verheißungen Gottes, dass wir Frieden mit Gott haben, wenn Christus unser König ist. Und lass das auch dein Herz zur Ruhe kommen. In all den Meinungsverschiedenheiten und all den Missverständnissen und all den Dingen, die uns immer wieder aufstacheln, dass wir einander mit Liebe Sünden bedecken können und nach Frieden trachten können. Auf das Reich Christi erkannt wird in dieser Welt als ein Reich des Friedens. Und der fünfte und letzte Punkt, die Sicherheit durch die Herrschaft. Michael schreibt, wenn Assur in unser Land kommt und wenn es in unsere Paläste tritt, dann werden wir 7 Hirten dagegen aufstellen und 8 Menschen fürchten, Fürsten, und sie werden das Land Assur mit dem Schwert weiden und das Land Nimrods in seinen Toren, und er wird uns von Assur retten, wenn es in unser Land kommt und wenn es in unser Gebiet tritt. In dieser Zeit, in dieser Welt ist das Reich Christi zwar ein Reich des Friedens, aber es ist dennoch auch im Kampf in dieser Welt. Es herrscht ein innerer Frieden, eine Förderung und eine Liebe zum Frieden, aber bis Christus wiederkommt und sein Reich vollendet ist, ist die Gemeinde auch immer angefochten, immer umkämpft in dieser Welt. Micha beschreibt es hier sinnbildlich mit den Feinden zu seiner Zeit. Den Assyrern, den Weltreich seiner Zeit. Und er beschreibt es mit dem dieses Wesen der Feindschaft mit dem ersten weltlichen König Nimrod, das Land Nimrods. Ja, das Reich Christi ist umkämpft. Keine Religion wird weltweit stärker verfolgt als das Christentum. Keine Gemeinschaft wird vom Teufel so angefochten wie die Glaubensgemeinschaft der Christen. Ja, das Weltreich aus allen Generationen, die Assyrer aller Zeiten, sie wollen in die Paläste der Gemeinde treten. Sie wollen die Herrschaft des geistlichen Reiches übernehmen, bestimmen, was gepredigt wird, kontrollieren, wer zur Gemeinde gehören darf, erklären, was gut und was böse ist und die Moral verkehren. Was hat die Gemeinde für eine Sicherheit? Was hat die Gemeinde für einen Schutz, wenn die Weltmacht wie einst Assur, wenn Gewaltige wie Nimrod vor den Toren stehen? Wie konnte die Gemeinde über 2000 Jahre bewahrt bleiben? Bei all den Angriffen, bei all den Plänen, die Gemeinde zu vernichten, das Reich Christi auszumerzen. Wir lesen hier noch nicht, dass Christus sich schlagen wird mit dem Hauch seines Mundes. Die Zeit kommt, wenn er wiederkommt. Aber nein, in dieser Zeit offenbart Christus seine Macht und seine Hoheit darin, dass er Hirten aufstellt. Menschliche Hirten. Petrus schreibt, Unterhirten. Unter den Oberhirten Jesus Christus. Nur wenige. Ganz gering. Die Großmacht Assur tritt vor die Paläste. Und Micha schreibt, wir stellen 7 bis 8 Hirten auf. Wirklich? Eine Heeresmacht der Feinde und 7, 8 Hirten? Aber das genügt. Christus gebraucht Hirten, die auftreten mit einem Schwert. Aber nicht das Schwert Nimrods, sondern das Schwert des Geistes. Es sind Prediger, Pastoren, die das Evangelium verkünden, die das Wort Christi ohne Furcht predigen, die die souveräne Herrschaft Christi betonen. Er gebraucht solche, um die Gemeinde zu bewahren vor den zersetzenden, verlockenden, überwältigenden Angriffen Assurs. Solche, die das Wort kennen und die das Wort predigen, die die Wahrheit bezeugen. Die Gesinnung der Welt wird nicht siegen. Nicht, weil eine christliche Armee aufgerichtet wird, weil ein Gottesstaat aufgerichtet wird, die gegen die Menschen kämpfen. Nein, nein, nein. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Unser Kampf ist der Kampf um die Wahrheit des Wortes Gottes. Um das Evangelium seiner Gnade. Und um die Herrschaft unseres Rettergottes, Jesus Christus, zu bezeugen. Wir müssen ihm keine Macht erkämpfen. Er hat die Macht. Wir müssen sie bezeugen. Mit seinem Wort. Und mit unserem Leben. Und dieses schwache Mittel der Predigt, der Verkündigung des Evangeliums, es bewahrt die Bürger des Reiches Christi vor den Angriffen Assurs. Das ist, was Micha hier prophezeit. Das ist die Sicherheit, die wir brauchen. So werden die Paläste der Gemeinde bewahrt. Hirten, die predigen. Vielleicht bewahrt es nicht ihr zeitliches Leben hier. Es gibt eine lange Liste von Märtyrern. Vielleicht schützt es nicht vor Bedrängnissen und Nöten. Aber Assur erobert nicht den Palast. Solange Christus unsere Liebe und Treue gehört und solange Christus gepredigt wird. Mit einem reinen Evangelium. Niemand raubt Christus seine Schafe. Er hält sie in seinen Händen durch die Predigt der Wahrheit. Er erhält diese Welt durch die Macht seines Wortes. Und mehr noch. Nicht nur wird die gottlose Feindesmacht nicht rauben können, was zur Gemeinde gehört, was zum Reich Christi gehört. Niemand wird sie herausstehlen können, sondern umgekehrt, sie werden sogar innerhalb der Tore des Landes Nimrods zurückgedrängt werden. Wisst ihr, was das heißt? Christus gebraucht die Predigt von Menschen, von schwachen Hirten. um Menschen aus dem Reich der Finsternis herauszuretten und hineinzubringen in das Reich Christi. Solche, die völlig unter dem Willen und unter der Gesinnung dieser Welt und unter Satan standen. Und es genügt die Predigt des Wortes, die Predigt von der Gnade, der Vergebung der Sünden, und Menschen werden befreit. Und die, die unter Assurs Herrschaft waren, sie treten ein in das Reich Gottes. Und die meisten von uns haben das erlebt. Wir haben etwas gelesen, wir haben etwas gehört. Wir wurden von der Verkündigung des Wortes Gottes neu gemacht. Und plötzlich war es nicht mehr Assur, war es nicht mehr diese weltliche Gesinnung, die unser Leben beherrschte, sondern Christus. Am Ende dieses Jahres frage ich dich, hast du diese Sicherheit? Diese Sicherheit des Reiches Christi. Dass du weißt, solange du das Wort Christi hast, kann dir kein Feind schaden. Sollen sie auch den Leib zerstören? Aber dein Leben gehört Christus. Das Wort Gottes ist voller Verheißungen, dass Christus die Seine nicht verlässt, sondern ihnen ewiges Leben schenkt. Dass er dir beisteht, auch in den Bedrängnissen dieser Zeit. Und dass er dich aus vielem retten mag. Dass er dich erhalten kann. Dass er dich hindurchträgt. Aber vor allem, dass er dir ewige Herrlichkeit schenkt. Denn er verliert die Seinen nicht. Nun, es ist wenig und gering in den Augen der Welt, das Reich Christi und die Mittel, die er gebraucht. Die Sicherheit, die er verkündet. Das sind kein Reichtum, kein Wohlstand, keine Bequemlichkeit, keine äußere Stärke. Und dennoch ist diese Sicherheit größer als alle Sicherheiten, die diese Welt dir bieten kann. In dieser Zeit erleben wir, wie vieles, worauf wir Menschen unsere Hoffnung gesetzt haben, zerbricht. Aber diese Sicherheit zerbricht nicht. Gott steht zu seinem Wort und er betrügt nicht. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen, sagt Christus. Die Verkündigung des Wortes Gottes hat seit 2000 Jahren alle Feinde und Irrlehren, alle Angriffe und Relativierungen getrotzt. Durch mächtige Hirten wie Athanasius oder Augustinus, wie Luther oder Calvin, aber auch durch schlichte, unbekannte, treue Pastoren kleiner Ortsgemeinden, die vielleicht niemand von uns kennt, die der Herr eingesetzt hat, um eine kleine Herde an einem Ort zu bewahren vor der Großmacht Assurs, vor dem Reich des Teufels, vor all den Angriffen dieser Welt, in dem sein Wort treu gepredigt wird, in dem Hirten auf den Knien für die Herde beten. Und die wahren Christen, die das Wort lieb haben, sie haben wahrhaftigen Schutz, eine ewige Sicherheit. Wenn wir auf das bald Vergangene, auf das durchaus turbulente Jahr schauen, sehen wir diese Herrschaft Christi in unserem Leben. Sind wir uns dessen bewusst? Oder abgelenkt und irritiert durch all die Umbrüche und all die Wandlungen, durch all die Dinge, die uns dazwischen kommen, die unser Leben so sehr in Chaos versetzen? Siehst du die Herrschaft Christi? Herrscht Christus in deinem Leben? Zeugt dein Leben von der guten Herrschaft Christi, weil du Christus als souveränen König erkennst und du in seiner Herrschaft nach Gemeinschaft suchst und Frieden bezeugst und darauf vertraust, dass Christus seine erwählten Mittel in aller äußerer Schwachheit, nämlich die Predigt seines Wortes, durch seine Unterhirten gebraucht, um seine Gemeinde zu bewahren vor den Angriffen des Feindes. Mit dieser Hoffnung und der Gewissheit seiner Herrschaft wollen wir ihm für das vergangene Jahr danken und in das neue Jahr glaubensfest treten. Unser Herr herrscht dennoch. So, lasst uns um den Segen Gottes bitten.